Wut, Ärger, Stress und Nervkram. Dann umarme doch einfach mal einen Baum. Das soll tatsächlich helfen. Und man soll sich beim Eiche-, Birke- und Buche-Umarmen direkt besser fühlen. Also, wenn man sich nicht gerade in Harz kuschelt oder einem ein Käfer am linken Ohr vorbeikrabbelt. Und mit ganz viel Glück findet ihr auf dem Baum vielleicht noch ein Telefon.
Der Bücherwurm. Buchtipps für euch.
Ja, ich meine ein Telefon. Und ich dachte auch, ich lese nicht richtig, aber unsere Bücherfinderin Wiebke Koenicke, die hat euch dieses besondere Buch, was im DTV-Verlag erschienen ist, rausgesucht und mit ihren Kindern auch schon Probe gelesen. Hallo Wiebke.
Hallo Maja.
Was hast du uns denn mitgebracht diesmal?
Ein wirklich besonderes Buch. Es heißt Das Telefon in der Birke von der amerikanischen Autorin Allison McGee. Und schon beim Durchblättern sieht es besonders aus, weil nicht alle Seiten vollgeschrieben sind, sondern immer nur einige Zeilen in der Mitte des Blattes. Und manchmal, da fallen auch Buchstaben aus den Wörtern heraus. Und zusätzlich ranken auf jeder Seite so Äste.
Das klingt erstmal schön, oder sie wollte einfach nur die Buchseiten vollkriegen, kleiner Scherz. Stell mal vor. Anscheinend ist das Buch ja ein Gesamtkunstwerk, ne? Denn im Buchtitel ist ja auch ein Baum vermerkt. Das Wort Birke ist mit drin. Und auf den Buchseiten sind eben die gemalten Äste. Geht es in der Buchgeschichte denn auch um Stamm, Rinde, Krone, Äste, kurzum Bäume?
Bäume spielen auf jeden Fall eine große Rolle. Die beiden Hauptpersonen Ayla und Kiri sind richtige Baumfans. Auf die Frage der Lehrerin, was die beiden Mädchen mal werden wollen, da antworten sie zum Beispiel auch Bäume. In der Straße, in der die beiden leben, da gibt es die Tradition, dass für jedes neugeborene Kind ein Baum gepflanzt wird. Für Kiri eine Kiefer und für Ayla eine Birke. Und in dieser Birke chillt die 10-jährige Ayla, aus deren Perspektive wir die Geschichte lesen. Die chillt den ganzen Tag und denkt darüber nach, was sie mit ihrer Freundin Kiri und deren Hund Nurjuni am liebsten gemacht hat. Denn die ist nach einem Unfall in der Straße nicht mehr da, so formuliert es Ayla.
Nicht mehr da klingt ganz furchtbar.
Ja, leider zu Recht. Nur da die Geschichte aus der Perspektive von Ayla erzählt wird, wird nicht konkret gesagt, dass Kiri bei dem Unfall gestorben ist. Aber wir Leserinnen, wir erahnen das natürlich zum Beispiel daran, wie die Nachbarn mit Ayla umgehen. Zum Beispiel der kleine Nachbarsjunge Prinz. Lass uns doch mal da reinhören in die Geschichte.
Sehr gern. Und wir bekommen vorgelesen von Schauspieler Julian Greis. Und da wird es jetzt vielleicht ein bisschen traurig. Julian, bitteschön.
Seit Kiri weg ist, versuche ich, Prinz aus dem Weg zu gehen. Aber das ist so gut wie unmöglich. Schließlich wohnt er auch in unserer Straße. Ständig fragt er mich nach Kiri, so als ob er sich Sorgen macht, so als sollte ich mit ihm reden. Als ob es ihm nicht gefällt, dass ich still bin. Ich soll Kiri anrufen, sagt er manchmal. Das kann ich nicht, antworte ich ihm dann. Da gibt's kein Telefon, wo Kiri ist. Dann schreib ihr eben eine Nachricht. Prinz, auch dafür braucht man ein Telefon. Dann fahr eben hin. Da mache ich einfach die Augen zu und schüttle den Kopf. Es gibt außer Telefon eine ganze Menge, wovon Prinz nichts versteht. Deswegen drücke ich mich ganz fest an meinen Baum, als seine Mutter und er vorbeigehen, und hoffe, er sieht mich nicht. Es hat nichts gebracht. Prinz ist schon auf dem Weg zu mir. Ganz schön lässig, wie er daherkommt. Dabei ist er erst 5. Ein kleiner Angeber. Sein wilder Lockenkopf wippt mir entgegen, je höher er kommt. Zugegeben, irgendwie ist der Junge schon auch ganz süß. Er kann einem nur furchtbar auf den Keks gehen mit seinem pausenlosen Geplapper. Seinem pausenlosen »Warum bist du denn neuerdings so still?« und »Warum rufst du Kiri nicht einfach an?« »Geh nach Hause, Prinz«, sage ich. »Gleich schreit deine Mutter nach dir.« Durch das Laub meiner Birke hindurch sehe ich, dass seine Mutter schon fast an dem Wohnblock angekommen ist, in dem sie wohnen. »Hey, hallo, komm zurück und hol dein Kind«, denke ich. Aber dann fällt mir auf, dass Prinz heute ganz verändert aussieht. Seine Augen leuchten nicht wie sonst. Er sieht mich einfach nur an. »Dann kann ich dir was erzählen, Ayla?« Ich zucke mit den Schultern, zwecklos Nein zu sagen. Wenn Kiri jetzt hier wäre, würden wir uns unauffällig unseren Nicht-schon-wieder-Blick zuwerfen. Er schaut mich an mit diesen nicht leuchtenden, nicht Prinz-Augen. Ayla, flüstert er. Herzchen ist tot. Oh nein, Herzchen, dein Gecko? Er nickt, lehnt sich an einen der Äste meiner Birke, presst die Lippen fest aufeinander. Das sieht so aus, wie mein eigener Mund sich plötzlich anfühlt. Jetzt bloß nicht weinen. Sein Blick, so traurig. Es ist furchtbar. Dass Herzchen tot sein soll, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Prinz liebt seine Exe genauso sehr, wie Kiri nur Juni liebt. Woran ist Herzchen gestorben? Frage ich. Meine Mutter sagt, woher soll ich das denn wissen? Ich bin doch kein Tierarzt, antwortet Prinz. Und mein Vater meint, bestimmt hätte ich ihr etwas Falsches zu fressen gegeben. Zum Beispiel? Zum Beispiel ein Cheerio, flüstert er. Manchmal, als Leckerli. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Cheerio hier und da einen Gecko umbringt. Und ich finde es gemein, so etwas zu einem kleinen Jungen zu sagen, der gerade eben seinen besten Freund und Gecko verloren hat. Aber Prinzeltern sind auch nicht wie meine. Jetzt weiß ich, warum nur Juni immer heult, sagt er. Der Grund ist der, sie vermisst. Auf einmal wird seine Stimme immer leiser und schließlich kann ich nicht mehr verstehen, was er sagt. Oder vielleicht wird seine Stimme auch gar nicht leiser. Vielleicht kann ich ihn deswegen nicht hören, weil ich meine Ohren zugemacht habe. Denk irgendwas. La 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 oder nein, nein, nein. Laut, in deinem eigenen Kopf. La, la, la. Das übertönt alles, was es sonst noch gibt in der Welt um dich herum. Vergiss das nicht. Es ist ein guter Trick, wenn jemand etwas sagt, was du nicht hören willst.
Ja, Maya, du merkst hier schon die besondere Sprache des Buches. Ich finde die ja fast ein bisschen poetisch. Und man versteht auch gleich, was für Strategien Ayla anwendet, weil sie den Tod ihrer Freundin nicht wahrhaben möchte.
Was ich nicht höre, ist vielleicht auch gar nicht passiert, ne?
Genau, irgendwie schon nachvollziehbar, oder? Spannend ist auch, dass wir erfahren, wie die anderen auf Aylas Trauer reagieren. Viele machen sich Sorgen, dass sie nicht mehr viel redet und nur auf ihrem Baum hockt. Aber Aylas Eltern lassen sie einfach so sein, wie sie ist und geben ihr Zeit. Und dann taucht da auf einmal dieses Telefon in ihrer Birke auf. So ein altes, schwarzes mit Wählscheibe.
Fiebke, ein Telefon in einer Birke. Wir brauchen bitte mehr Infos.
Ja, zuerst mal ist Ayla ziemlich genervt, dass nun auch noch über Nacht dieses Telefon in ihrem Baum auftaucht. Denn auch wenn sie es nicht benutzen will, interessant ist, alle anderen Menschen aus der Nachbarschaft kommen auf einmal und telefonieren damit. Das macht Ayla nachdenklich. Und da lesen wir noch mal rein.
Bäume reden mit anderen Bäumen, selbst mit solchen, die weit entfernt stehen. Durch ihr Wurzelgeflecht sind sie alle miteinander verbunden. Menschen reden mit anderen, die nicht direkt neben ihnen stehen, über Telefon. Vielleicht ist das Baumtelefon ja ein Geschenk meines Baums, ein Geschenk an die, die es brauchen. Jeder, der bisher damit telefoniert hat, mit meinem Telefon, mit dem Baumtelefon, hat jemanden angerufen, der schon hinübergegangen ist. Prinz hat Herzchen angerufen. Der Pizzabote hat seinen Vater angerufen. Mrs. S. möchte mit jemandem übers Telefon sprechen, auch wenn sie es am Ende doch nicht hat. Noch nicht. Während ich geduldig darauf warte, dass Kiri nach Hause kommt, merke ich mir alles, was sie inzwischen verpasst. Das Sirren der Zikaden. Schmetterlinge, die von Blüte zu Blüte schweben. Summende Bienen im Phlox und im Sonnenhut. Vögel, die sich gegenseitig vom Futterhäuschen verdrängen. Alles merke ich mir, um Kiri davon zu erzählen, wenn sie endlich nach Hause kommt. Komm nach Hause, Kiri. Kiri, komm nach Haus. Ich spüre, wie ich mich ihr entgegenstrecke, so wie die Bäume unter der Erde ihre Wurzeln einander entgegenstrecken. Ob Kiri dasselbe mit mir macht? Das Telefon wacht und wartet.
Ja, Ist das nicht irgendwie ein schöner und versöhnlicher Gedanke, dass wir mit Menschen, die gestorben sind, weiterhin verbunden bleiben wie die Wurzeln zweier Bäume?
Ehrlich gesagt bin ich gerade richtig gecatcht von diesen schönen Worten, weil ich das wirklich sehr besonders geschrieben finde, das Buch. Also die Auszüge, die wir gerade hören. Und ich bin ganz bei dir, dieser Gedanke ist total schön. Und ich habe auch sowieso schon mal gelesen, dass Bäume ja merken tatsächlich, wenn es dem Nachbarsbaum an was fehlt. Und das geben sie dann eben ab, wie so eine Nachbarschaftshilfe. Das fand ich spannend. Wir leihen uns mal so ein bisschen Mehl und Bäume geben sich vielleicht irgendwas anderes, ne, gegenseitig. Ich muss dir sagen, es geht einem natürlich schon ganz schön nah, ne, dieses Buch und das Thema, was ja schon ein schweres ist für Kinder, oder?
Naja, auf gewisse Weise schon. Ich habe auch gerade gemerkt, ich habe einfach so ein Kloß im Hals, wenn man das hört. Mhm. Es ist ein Buch über den Tod eines geliebten Menschen, über das Nicht-Wahrhaben-Wollen, über das Trauern und aber auch das Weiterleben mit diesen Menschen in Gedanken. Und obwohl das alles schwere Themen sind, konnten sich meine beiden Testleser, die abends ja immer neben mir liegen, 6 und 10 Jahre alt sind sie, sehr gut darauf einlassen und fanden auch nichts unheimlich daran. Sie hatten auch keine Angst, so kurz vorm Schlafen darüber zu reden, sondern sie fanden es tatsächlich eher ja versöhnlich und beruhigend.
Also bei 6 und 10 Jahren, ne, finde ich das schon toll, dass man das so schon verinnerlichen kann. Bei uns gab es durch den Tod unserer Möpsin Polly natürlich ganz oft das Thema. Und meine Kinder sind ja 3 und 5 und die wachen manchmal morgens auf und sagen, sie haben mit Polly im Traum gekuschelt. Ach, ich habe gerade mit Polly gekuschelt. Also die sagen das auch so ganz selbstverständlich. Und ich weiß, ich war als Kind immer schaukeln, um mit meinem Opa im Himmel zu reden. Weil ich so dachte, okay, bin ich ihm ein Stückchen näher, besonders wenn ich ganz hoch schaukel. Also warum sollte das nicht auch in Bäumen gehen, dass man telefoniert oder sich wieder trifft?
Finde ich auch. Und diese Idee des Telefons ins Jenseits, die hat die Autorin Allison McGee übrigens von einem japanischen Künstler, der nach dem großen Tsunami 2011 in Japan eine Telefonzelle in seinem Garten aufstellte, das sogenannte Windtelefon, mit dem Menschen mit ihren liebsten Verstorbenen telefonieren konnten.
Lieben Dank, Wiebke, das klingt so schön und ich habe vorher noch nie was davon gehört. Zum allerersten Mal jetzt in diesem Buch. Das Telefon in der Birke von Allison McGee. Erschienen im DTV-Verlag. Wieder was gelernt, ne? Aber so ist es mit Büchern. Abenteuer erleben, Träume erfüllen, Lösungen für Probleme finden oder einfach was lernen. Das geht alles. Auch für ganz Kleine. Unsere nächste Podcast-Folge ist nämlich für die Bücher Würmchen. Und da geht es um Hunde, die keine Freunde sein dürfen. Und zwar, weil die Herrchen zu unterschiedlich sind. Vor allem, was das Wohnen angeht, sind sie sehr unterschiedlich. Ein richtig tolles Buch, was wir alle ganz begeistert gelesen haben. Hört ihr nächsten Freitag. Ich freue mich auf euch. Bis bald, eure Maja.
Der Bücherwurm. Ein Podcast vom NDR.